Ja, wir sind in unserer Predigtreihe heute zum zweiten Mal bei dem Thema Eine Gemeinde muss eine klare und bedeutungsvolle Botschaft verkündigen. Steht rechts an der Wand. Ich glaube, das fünfte von links. Eine Gemeinde muss eine klare, das sechste sogar. Das ist egal. Eine Gemeinde muss eine klare und bedeutungsvolle Botschaft verkündigen. Also wir sind ja zutiefst davon überzeugt, gell, dass unsere Botschaft einzigartig ist. Ich auch, natürlich. Niemand als allein Jesus Christus kann Menschen helfen und sie retten. Und ihn verkündigen wir. Das Problem liegt woanders, nicht an unserer Botschaft. In der Wertung unserer Botschaft liegen wir nämlich ziemlich weit unten. Ja, also wenn man so ein Ranking mal anschaut, Top 10, da kommt die Botschaft von Jesus nicht mal in den Top 10 heute. Da gibt's viele andere Botschaften. Kaum jemand rechnet damit, dass unsere Botschaft bedeutungsvoll ist. Oder relevant, wie man heute sagt. Das ist doch nicht relevant, was die Christen zu sagen haben. Und klar ist unsere Botschaft auch nicht. Ja, für uns schon, gell? Für uns ist das alles glasklar. Aber für sonst niemand. Die Leute hören, wenn sie uns zuhören, nur Gaga. Ja, die denken dann auch, wir sind Gaga. Ja? Das ist das Problem. Es liegt nicht an der Botschaft. Es liegt einfach am Ranking. Ja? Jetzt wie gehen wir mit dem Problem um? An was liegt das? Ich denke, es liegt daran, unsere Gesellschaft hat sich weiterentwickelt und wir haben es nicht mitgekriegt. Es gab eine Zeit, da haben alle verstanden, was wir meinen. Das war das letzte Mal nach dem Krieg, gab es eine große Erweckung. Da haben alle gewusst, was wir meinen, wenn wir diese Worte sagen, zum Beispiel Gott. Heute denkt man da an was anderes. Wenn du heute 100 Leute fragst, Gott, da kommt der Großteil kommt mit Buddha, denkt man, oder an das Selbst, ich bin auch Gott, oder die Natur ist Gott. Aber an unseren Gott denkt da heute kaum noch jemand. Oder wenn wir Sünde sagen, da denkt man heute an was? An Umweltsünder oder an Verkehrssünder vielleicht. Ja. Und bei Buße denkt man an Bußgeld. Ja, das ist, die Leute sind heute woanders. Also von Himmel und Hölle und Gnade und Ewigkeit und Zeugs, sag ich mal, aus derer ihrer Sicht, ganz zu schweigen, Fehlanzeige. Also selbst Jesus fragt ein junges Mädchen, gell, ein Kindermissionar in Ostdeutschland, ist das eine neue Seifensorte? Jesus, ja, das war keine Blödfrage. Ein anderer Kindermissionar, auch in Ostdeutschland, möchte einen Jungen einladen in die Kirche. Da fragt er, was ist es? Und dann haben sie lang diskutiert und da kamen sie drauf, das ist wie Moschee, aber ohne Minarett. Moschee hat er gewusst, Kirche nicht. Gell? Also unsere Botschaft ist total wichtig, sehr bedeutungsvoll. Aber klar ist sie auch, ja, für uns, aber für die Leute eben nicht mehr. Wir haben das nicht mitgekriegt, gell? Die Gesellschaft ist weitergegangen und wir sind da, ich weiß nicht, wo nach dem Krieg irgendwann mal stehen geblieben. Warum? Wir haben hauptsächlich mit unseresgleichen geredet. Ja, wir verstehen uns ja mit unserer klaren Botschaft. Und wenn wir uns immer mit uns unterhalten, dann kriegen wir nicht mit, was außenrum läuft. Und wir haben hauptsächlich, muss man jetzt auch traurigerweise sagen, Insider-Freundschaften gepflegt, in der Gemeinde, ganz wenig außerhalb der Gemeinde. Ich frage immer im Reisedienst, und wie viel Nichtchristen habt ihr im Gottesdienst? Ha, keine. Wie viele nichtchristliche Freunde hast du? Ha, neu. Macht man doch nicht. Ja, bist du im Verein irgendwo? Ha, neu. Ja, das ist, dann geht die Gesellschaft natürlich weiter, ohne dass wir es mitkriegen. Missionare haben es da einfacher. Ja, klar. Die gehen in ein anderes Land mit einer fremden Kultur, mit fremder Sprache, mit ganz anderen Menschen, die wissen von vornherein, ich muss mich jetzt kümmern. Ich muss mich jetzt darum kümmern, wo stehen die, damit ich es klar und bedeutungsvoll weitersagen kann. Diesen fremden Menschen. Also wenn diese fremden Menschen etwa, wie in unserem Fall, Japanisch reden, dann weiß man halt automatisch, ich muss jetzt auch Japanisch lernen. Wenn sie Deutsch reden, dann merkt man das gar nicht, dass die zwar Deutsch reden, aber unsere Sprache gar nicht verstehen. Schwierig in Deutschland, einfach in Japan. Deshalb versetzen wir uns jetzt mal die nächsten Minuten in die Haut von einem Missionar, okay? Was macht der, wenn er da ankommt? Er steigt aus dem Flugzeug, duscht sich erstmal, ja, und dann, was macht er dann? Wir können von dem lernen. Also ein Missionar lernt erstmal Sprache. Wenn er in Frankreich ist, da lernt er ein halbes Jahr, in Japan lernt er 4 Jahre, je nach Sprache, lang oder kurz, und dann fängt es erst an. Das ist jetzt also der Level, wo wir mit Deutsch sind. Wir können ja schon Deutsch. Also was kommt als nächster Schritt? Was lernen wir von Missionaren? Der Missionar muss jetzt die Gesellschaft lernen. Die ist ja ganz anders. Er muss die Kultur lernen. Er muss einzelne Menschen lernen, kennenlernen. Zuerst kommt er an, da ist also alles fremd, man kann kein einziges Schriftzeichen lesen, man weiß nicht, wo man aufs Klo geht, weil man es nicht lesen kann. Ganz viele einzelne Dinge sind da, wichtig oder unwichtig, man weiß es nicht, es ist überwältigend, ein furchtbares Durcheinander. Und jetzt braucht ein Missionar was? Die Hilfe von anderen. Die Hilfe, die ihm zeigen, guck mal, das ist so und das ist so. Also wir haben die Hilfe von Japanern gebraucht. Ja, wir hatten dann auch 2 Jahre Kulturstudium. Da haben wir die Hilfe von Japanern gebraucht, die uns gesagt haben, das ist das, das und das ist so und so weiter. Und in Deutschland brauchen wir an diesem Punkt, das ist vielleicht ganz schwer einzusehen, wir brauchen die Hilfe von Nichtchristen, damit wir die Gesellschaft da draußen verstehen können. Nicht die müssen zu uns kommen und uns verstehen, sondern die müssen uns helfen, damit wir sie verstehen. Wir müssen da hingehen, das ist das Wort vom Missionsbefehl, gell? Hingehen. Und da stellen jetzt also Missionare 1001 Frage und die hören zu und hören zu und hören lange zu, was die anderen zu sagen haben. Die halten einfach mal den Mund und hören und hören und dann stellen sie wieder eine Frage und dann hören sie wieder. Und mit der Zeit merken die, das ist ja gar kein Chaos da draußen. Das macht ja alles Sinn. Das ist ja sinnvoll. Da kann man ja was erkennen. Da gibt es ja wichtige und unwichtige Sachen. Und dann lernen sie, was für die Fremden wichtig ist, worüber sie sich freuen, was ihnen wehtut, wovor sie Angst haben, was schlimm für sie ist. Und auf einmal sind es gar keine Fremde mehr. Ja, das hat Jesus im Missionsbefehl gemeint. Geht hin. Ist ja nicht mit dem Flugzeug. Das ist ja, geht hin, damit die Fremden keine Fremden mehr für euch sind. Hört so lange zu, bis ihr sie versteht. Nehmt ihre Hilfe in Anspruch. Dann sind sie keine Fremden mehr. Und jetzt lernen Missionare und werden dadurch mitfühlend. einfühlsam, barmherzig, verständnisvoll. Die werden dadurch auch zu viel reicheren Menschen. Das ist ein großes Geschenk. Die Japaner haben uns viel geschenkt und die Menschen da draußen in Deutschland, diese ganz bunte Vielfalt, die haben uns unheimlich viel zu schenken. Jetzt kommt der zweite Schritt. Jetzt haben die Missionare rausgekriegt, wovor haben die Angst? Was tut denen weh? Was ist schlimm für diese Menschen? Jetzt schauen sie in ihrer Bibel, in ihrer Botschaft. Gibt's da Antworten auf die Problempunkte der Menschen? Und da merken die auf einmal, da steht ja viel mehr in der Bibel drin, als ich bis jetzt gesehen habe. Das stand schon immer drin, gell? Aber man hat's ja nicht gesehen. Man hat ja sich aus der Bibel nur die Antworten rausgesucht, die man für die eigene Probleme gebraucht hat, ja? Aber die Leute da draußen haben ja ganz andere Probleme. Und jetzt entdeckt man, die Bibel hat ja noch viel mehr zu sagen. Die ist ja viel vielseitiger und größer, als wir es geahnt haben. Und dann merken die Missionare, Gott ist ja der Gott nicht nur von den Christen, sondern von allen Menschen. Der hat für alle Menschen was zu sagen. Und Jesus ist der Retter für alle Menschen. Auch aus ganz anderen Nöten heraus ist Jesus der Retter. Das ist fast spannend, ja. Und dann merken sie, unsere Botschaft, also die Teile von der Botschaft, die wir bis jetzt gar nicht gesehen haben, die sind ja bedeutungsvoll, viel bedeutungsvoller, als wir gedacht haben, für diese Menschen. Ich glaube, dass es ein Evangelium gibt für uns, so wie wir es brauchen und verstehen, und auch für die Menschen da draußen gibt es eine gute Botschaft und die ist bedeutungsvoll. Und wenn Missionare oder ihr, wenn man das entdeckt hat, dann kann man die Botschaft auch klar und verständlich weitergeben. Dann ist es auf einmal sinnvoll für die Leute da draußen. Bisschen abstrakt, ich gebe zwei Beispiele, okay? Zwei Beispiele. Eins ist aus Japan. Eines der größten Probleme und die schmerzhafteste Erfahrung von Japanern ist Einsamkeit. Wird man nicht denken, bei so einem geselligen Völkchen. Aber das ist eins ihrer größten Probleme. Das muss man rauskriegen, indem man die Kultur lernt und die Gesellschaft und den Leuten zuhört. Wir haben das von ganz vielen Menschen gehört. Einsamkeit. Die haben von klein auf gelernt, dass man sein Innerstes nie zeigen darf. Da baut man da eine Mauer und die Mauer zeigt nur das, was der andere sehen will. Und in diese Mauer eingemauert werden Japaner furchtbar einsam. Kein ehrliches Wort nach außen. Also das von innen darf nicht nach außen. Das ist das Problem, das haben wir jetzt erkannt. Hat die Bibel dafür auch eine Botschaft? Natürlich hat die Bibel dafür eine Botschaft. Psalm 139, der Gott, der mich da innen drin sieht, der meine Worte sieht, bevor sie mir auf meine Lippen kommen, der weiß, was ich mache, der mein Herz durchforscht und durchleuchtet und der mich liebt und annimmt, wie ich bin. Merkt ihr, dass das Evangelium für Japaner auf einmal was ganz anderes ist? Da, wo sie ihre Probleme haben, in der Einsamkeit, und da merken sie, da spricht Gott zu mir, und auf einmal ist das eine ganz klare und einfache Botschaft. Ihr habt lange Jahre für die Frau Kurita gebetet. Die sagte in ihrem Taufzeugnis, das war öffentlich, deshalb darf man das auch sagen, ich war mein Leben lang einsam. Und das will ich nicht mehr. Ich will den Rest meines Lebens mit Jesus leben. Das war eine klare, bedeutungsvolle Botschaft für sie und sie hat zu Jesus gefunden. Ich gebe euch ein zweites Beispiel aus Deutschland. Das liegt lange zurück. Ich ändere auch den Namen. Ich war Jungscharleiter damals. Michael nennen wir diesen Jungen, so ein Zehnjähriger. Er hatte ein großes Problem, wie fast alle Zehnjährigen, oder die Hälfte jedenfalls. Er war immer wieder in schwere Prügeleien verwickelt und bekam mega Ärger dafür von Lehrern und Eltern und so weiter. Und er hatte einen guten Schlag drauf. Ja, war so ein richtiger Prügler. Und er wollte damit aufhören. Aber es ging nicht. Er hat gesagt, Martin, das ist Dynamit da drin und dann muss ich losschlagen. Das war sein Problem. Da muss man lang zuhören. Ich bin lang mit ihm da gesessen. Wir haben miteinander Blödsinn gemacht, Geländespiel und immer wieder zugehört. Und dann kam das raus, die Geschichte. Und dann habe ich überlegt, welche Botschaft aus der Bibel ist für diesen Michael jetzt wichtig? Da habe ich was entdeckt, gesagt, du, Jesus hat mit dir getauscht. Diesen schlagkräftigen, explosiven Michael, der sich nicht bremsen kann, gegen den freundlichen Jesus hat er am Kreuz getauscht. Möchtest du so sein wie Jesus? Möchtest du mit dem tauschen? So ein tolles Übergabegebet habe ich noch nie gehört. Da sagte ich, dann sagt es Jesus. Jesus, ich will mit dir tauschen. Ich möchte, dass du bestimmst. Dann sage ich, du weißt, was gerade passiert ist? Jesus hat mit dir tauscht. Sag ihm doch danke. Dann saß der Kerl da und sagt, danke auch. Ja, und das hat man gemerkt, das hat gepasst. Nächstes Mal, wenn wir uns getroffen haben, hat er gesagt, du, da war die Schlägerei und ich habe schon gespürt, wie es Dynamit zündet. Und das habe ich ihm dann erklärt, dann darfst du tauschen mit Jesus. Dann habe ich gesagt, Jesus, tauschen. Und da musste ich nicht zuschlagen. Also, merkt ihr, das war so ein ganz anderes Evangelium für den Michael oder für die Frau Kurita. Es war bedeutungsvoll, es war klar und einfach. Woher habe ich gewusst, was ich denen sagen muss? Ich habe zugehört, aber jetzt kommt noch das andere. Also ich denke, dass wir alle so arbeiten sollten, wenn wir an die Menschen da draußen denken, sollten wir nicht an die Gesellschaft oder die Asylsuchenden oder die oder jene denken jetzt, sondern an einzelne Menschen. Das ist einfacher, ist auch richtiger. Also jetzt nicht an die Asylsuchenden, sondern an Ahmed, ja, zum Beispiel, ich weiß nicht. Und auch nicht an die Leute in der oder die Gesellschaft, sondern an Vetter Karl oder Tante so und so. Und dann mit den einzelnen Personen ins Gespräch kommen. Man kommt ja nicht mit der Gesellschaft ins Gespräch, sondern mit Menschen. Und dann rauskriegen, was bewegt die? Wo kann Jesus anknüpfen? Überlegt mal kurz nach. Eine Person, die so dringend braucht. Und dann betet mal dafür, dass er mit der Person ins Gespräch kommt. Und dann hört der Person mal zu. Jesus hat seinen Dienst so gemacht. Hat es jetzt nicht weit hergeholt. Jesus war ja der Supermissionar. Der hat es genau so gemacht. Der hat zugehört. Der hat Menschen zugehört. Wir finden ihn immer wieder, wie er Fragen stellt. Und wie er im Gespräch mit Menschen ist. Er hat aber noch was anderes gemacht. Und das ist jetzt das Geheimnis in der Geschichte. Da können wir von Jesus lernen. Der hat, während er den Menschen zugehört hat, gleichzeitig seinem Vater zugehört. Das kann man, geht gleichzeitig. Ja. Und davon lesen wir lesen sein Zeugnis in Jesaja 50, die Verse 4 bis 6. Das ist ganz eigenartig. Der Jesaja schreibt als Prophet immer wieder Worte auf, die Jesus spricht und die Jesus bewegen. Jesaja und Jesus sind ganz nahe zusammen, obwohl doch noch mal viele 800 Jahre oder so dazwischen liegen, ja. Jesaja 50, Verse 4 bis 6. Das ist unser Predigttext. Also wir haben einen Predigttext heute, keine Sorge. Ja, Jesaja 50, 4 bis 6. Gott, der Herr, hat mir eine, habt das? Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben. Jesus ist ein Jünger von Gott nämlich, ja. Das ist eigenartig. Eine Zunge, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Da können wir alles einsetzen. Mit den Verzweifelten, mit den Traurigen, mit den Ausgebrannten, mit den Burnout-Leiden, mit den an Burnout-Leidenden, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Und jetzt ist interessant, alle Morgen weckt er mir die Zunge. Nein, das ist jetzt der Trick von der ganzen Sache. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Vor dem Reden kommt das Hören. Ja, deshalb hat Gott uns zwei Ohren gegeben und einen Mund. Wir müssen eine Stunde lang zuhören oder zwei, um ein kurzes 5-Minuten-Zeugnis zu sagen. Dann ist es klar und bedeutungsvoll. Ja, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich horche und ich bin nicht ungehorsam. Ich weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Interessanter Predigttext. Worte von Jesus gesprochen durch Jesaja. Also, wir lesen hier von dem Reden zur rechten Zeit. Gell, das ist das Timing, sagt man. Das ist ganz oft. Eine Botschaft ist bedeutungsvoll, wenn sie mit dem richtigen Timing kommt, ja. Du kannst nicht immer gleich alles sagen, was dir einfällt. Da kannst du viel kaputt machen. Du musst geduldig warten. Und jetzt ist der Zeitpunkt da. Ja, deshalb heißt es im Text, dass ich zur rechten Zeit mit ihnen rede. Wir lesen hier auch von einem Reden, bei dem einer weiß, was er zu sagen hat. Ich weiß es, ja. Und diese Fähigkeit zum Reden bekommen wir, Jesus auch, wir auch, von Gott. Er gibt die Zunge. Die klare und bedeutungsvolle Botschaft für unsere Mitmenschen, die müde und geplagt sind, das stimmt ja auch für unsere Mitmenschen, die bekommen wir auch von Gott. Also wir kriegen beides, die Zunge, die reden kann, und auch die Botschaft, die wir sagen sollen. Jetzt die Frage, wie bekommen wir die klare und bedeutungsvolle Botschaft, von der es in unserem Leitspruch heißt? Wir bekommen sie durch das Zuhören. Ja, das Ohr kommt zuerst. Und das immer wieder neue Zuhören. Alle Morgen muss Gott uns das Ohr wecken, damit wir hören. Wir hören unseren Mitmenschen zu und wir hören Gott zu. Also wir hören unseren Mitmenschen so zu, dass wir gleichzeitig unser inneres Ohr auf Gott richten. Wir hören bei dem Gespräch mit den Mitmenschen Gott gleichzeitig praktisch zu. Also in schwierigen Gesprächen, wo Menschen ihr Herz ausschütten, ganz besonders in Japanisch, wo ich bloß 80% verstanden habe von dem, was sie sagen, da bete ich, oft verzweifelt in Japan, weil ich nicht weiter weiß. Ich weiß nicht, was ich denen sagen soll. Und die Leute reden und reden und dann bete ich und sage, Gott, ich will dir zuhören jetzt. Was darf ich diesem Menschen sagen? Bitte zeig mir's. Ich höre jetzt gleichzeitig dir zu. Ich denke, das ist eine gute Einstellung, wie man mit Menschen spricht. Was wir den Menschen sagen, diese bedeutungsvolle und klare Botschaft nämlich, das müssen wir immer wieder neu für jeden Menschen und für jede Situation von Gott bekommen. Das kann man nicht mal auswendig lernen, ja, sondern das bekommt man immer wieder neu. Und dann müssen wir Gott gehorsam sein. Das sagt Jesus in Jesaja 50 ja auch. Ich war nicht ungehorsam. Wir müssen unseren Mitmenschen dann auch das sagen, was Gott uns für sie gesagt hat. So wird die Botschaft bedeutungsvoll. Nur so. Nur Gott kann Menschen wirklich ansprechen mit seinem Wort. Wir sind nur der Kanal dazu. Und dann muss der Kanal nach oben auch offen sein, ja? Und wenn der Gehorsam fehlt, ja, horchen und gehorchen, wenn das fehlt, dann sind wir in der Gefahr, dass wir den Menschen das sagen, was sie gerne hören wollen. Dafür werden sie uns lieben, aber nicht schätzen unbedingt, weil das hilft ihnen nicht unbedingt. Die Botschaft ist dann nicht bedeutungsvoll, wenn wir den Leuten nur das sagen, was sie hören wollen. Oder wir wissen, was wir sagen wollen und wollen es nicht sagen, weil wir ungehorsam sind und dann eiern wir rum und finden keine klare Worte, dann sind wir wieder beim Gaga. Also der Gehorsam gegen Gott und die Bereitschaft zu einem klaren Zeugnis, das kann auch dazu führen, wie bei Jesus, dass Leid kommt. Ja, der Rücken wird geschlagen und die Backpfeifen gibt's, habe ich mal fast eine gekriegt im Missionseinsatz, bin ich schnell gerannt. Ja. Oder man wird angespuckt, ja, oder man wird verhöhnt. Das gehört zusammen. Also wer auf das reagiert, was andere einem antun können oder antun, der lässt sich von den anderen bestimmen, der hat keine Botschaft mehr. Wer herumfährt, wenn er geschlagen wird, wer sein böses Wort gegen das böse Wort des anderen setzt, wer zurückbeleidigt, wer zynisch wird und gehässig, hat keine bedeutungsvolle, klare Botschaft. Nicht so der Knecht Gottes. Er hat sein Ohr geöffnet für Gott allein. Das Ohr ist das empfangende Organ für den Gehorsam. Mit dem Ohr horcht er, mit den Händen und den Füßen und dem Mund gehorcht er. Er ist für Gottes Befehle offen, deshalb bestimmen ihn nicht die Umstände. Deshalb bestimmen ihn nicht die Menschen, die ihm Unrecht tun, die ihn demütigen. Er hat eine klare und bedeutungsvolle Botschaft von Gott. Jetzt singen wir das Lied gemeinsam, das ich am Anfang schon mal gespielt hat. Ich habe Clemens gebeten, das auf Folie zu spielen. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr von Jochen Klepper.
Wir üben das Hören auf Gott ein in der täglichen stillen Zeit. Davon singt dieses Lied. Dann ist das Ohr offen und dann darf es nicht wieder zugehen, gell? Bibel zu, Ohren zu, rein in die Welt und Mund auf. Und viele böse Sachen kommen raus. Nein, das Ohr soll jetzt offen bleiben den ganzen Tag. Der ganze Tag ist ein großer Gottesdienst, eine große Feier in der Gegenwart Gottes. Das ist gemeint. Wir haben harte Ohren. Ja, nicht nur die Älteren unter uns. Das geht ja ums Herz, gell, bei den Ohren, nicht um die Ohren. Und deshalb ist Gott barmherzig, dass er uns sein Wort auch durch Brot und Wein zukommen lässt. Deshalb feiern wir Abendmahl, weil wir so harte Ohren haben. Ja, wir dürfen sogar schmecken und sehen, was er uns sagen will. Das ist Abendmahl. Abendmahl ist kein Zaubertrick, wo da auf einmal Fleisch und Blut raus wird, wie in der katholischen Kirche. Ist auch nicht zur Sündenvergebung. Das Blut von Jesus ist zur Sündenvergebung geflossen. Das Abendmahl ist es nicht. Ja? Ist auch kein Zaubertrick. Ist aber auch nicht bloß ein Zeichen oder bloß ein Symbol. Nein, er ist da mit seinem Wort und lässt uns sein Wort zukommen, eben durch Brot und Wein. Er ist es. Das Entscheidende am Abendmahl ist nicht, dass es irgendwie funktioniert oder dass wir halt irgendwie dran denken, sondern dass Jesus selber da ist und uns einlädt und sagt, guck mal, so nah bin ich bei dir. Horch zu und wenn du es nicht fassen kannst mit deinen Ohren, dann schmeck's doch. Ja, das ist der Sinn. Ich lese die Einsetzungsworte. Paulus sagt, ich habe es von dem Herrn empfangen, das ich euch gegeben habe. Ja, er ist es, der jetzt einlädt. Denn der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, nahm das Brot, dankte und brach's und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Auf dieselbe Weise auch den Kelch nach dem Abendmahl und sprach, dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, nicht werden euch die Sünden vergeben, sondern sollt ihr des Herrn Tod verkündigen, bis dass er kommt. Amen.